Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Nico Rosberg. Er ist Entrepreneur, Angel Investor, ehemaliger Formel 1 Weltmeister und seit neuestem auch Founder und CEO von Rosberg Ventures, ein neuer Venture Capital Fonds, ein Dachfonds bzw. ein Fund of Fund. Um den soll es heute primär gehen, aber wir haben natürlich aber auch links und rechts über die Historie von Nico gesprochen, wie er überhaupt zum Investieren gekommen ist, worauf er achtet, sowohl bei seinen Startups als auch bei den Fonds, in die er investiert. Und wir haben so ein bisschen über die internationalen Märkte gesprochen. Nico kommt natürlich viel rum, war gerade im Silicon Valley, hat da eine tolle Veranstaltung gemacht, aber vor allem hat er auch über China gesprochen und wie ihm die dortige Automobilindustrie gerade Sorgen bereitet für den Standort Europa. Also viel drin in einem tollen Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Nico Rosberg, Founder und CEO von Rosberg Ventures. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Nico, hi, grüß dich.
Ja, hallo Jan, freut mich dabei zu sein.
Freut mich sehr, dass wir sprechen. Ich habe gerade, also ich glaube vor ein, zwei Wochen erst deinen Podcast mit Philipp Westermeier gehört. Das heißt, ich habe mitbekommen, bei dir tut sich extrem viel. Darum soll es auch heute gehen. Wir reden primär über Rosberg Ventures, aber ich würde fast sagen, trotzdem nochmal für die, die dich nicht kennen. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich in Deutschland eine der höchsten Bekanntheitsgrade, die es gibt, aber erzähl doch ein paar Sätze nochmal zu dir, die Dinge, die man wissen muss, so vielleicht im Schnelldurchlauf.
Ja, also Formel 1 Weltmeister mit Mercedes 2016 und habe dann meine Karriere beendet, direkt nach dem Weltmeistertitel. Und dann bin ich jetzt als Unternehmer sehr aktiv gewesen und auch stiftungsmäßig jetzt gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Und dann ein paar der wichtigsten Projekte in den ersten Jahren, also Angel Investor in Startups, Mitgründer vom Green Tech Festival. Das ist jetzt mittlerweile eines Europas größten Nachhaltigkeitstechnologie-Festivals. Berlin, 15. bis 17. Mai. Also jetzt kommt bald wieder. Erwarten auch 20.000 Teilnehmer. So, und jetzt aber auf der Startup-Seite habe ich jetzt meine ganze Aktivitäten gebündelt und habe jetzt eine Firma gegründet, Rosberg Ventures. Und über die spreche ich dann auch sehr gerne ein bisschen später. Und da haben wir jetzt halt einen eigenen Fonds dazu getan. Und das ist ein 75-Millionen-Fonds. Das ist auch der zweite schon. Und das ist ein sogenannter Dachfonds. Und das ist jetzt halt sehr, sehr spannend, weil wir da echt schnelle Fortschritte machen und das echt was sehr Signifikantes werden kann.
Man sieht ja, und lass uns mal vielleicht reingehen in die Anfangstage deiner Angel Investments. Man sieht das ja relativ häufig, dass irgendwie so populäre Menschen dann irgendwie in Cap-Tables auftauchen. Ich glaube, aus unterschiedlichsten Gründen. Kannst du dich noch an dein erstes Investment erinnern?
Also das erste war jetzt nicht so direkt das traditionelle Startup, sondern das war die Formel E.
Ah.
Und ja, das ist auch ganz gut verlaufen. Das ist jetzt nicht so astronomisch abgegangen, wie man vielleicht hätte erhoffen können, aber stetig gewachsen und so. Mit Sicherheit mindestens ein 2x auf dem Investment. Und natürlich hat es mich gefreut, da mitzumachen, ne, und das Thema voranzutreiben, weil ich auch überzeugt war und bin, und das ist jetzt auch so gekommen, dass die E-Mobilität halt die Zukunft ist und jetzt schon auch die jetzige Zeit ist.
Ich hatte bei Crunchbase ChargePoint gesehen, ne, als erstes Investment, deswegen dachte ich eigentlich, das wäre dann auch dein erstes Investment, aber vielleicht kannst du ja nochmal, wenn du jetzt sagst, Formula E war dann dein erstes, vielleicht kannst du dein erstes Angel-Investment nochmal irgendwie Revue passieren lassen, wie das war, als du dich zum allerersten Mal mit diesen Themen beschäftigt hast?
Ja, Angel Investment, die ersten, die waren dann entweder Volocopter oder Lilium, also unsere fliegenden Taxis, oder dann auch noch Tier, unsere E-Scooter. Das sind so die ersten Angel Investments dann gewesen.
Und Volocopter dann vielleicht mal, oder auch Lilium, das sind ja jetzt, sag mal, Riesen und sag mal, Themen mit einer riesengroßen Zukunftsvision. Ne? Was begeistert dich denn da? Ist es dann quasi, dass da Gründer kommen, die die Welt verändern wollen? Ist es das Bild, was sie zeichnen? Oder ist es dann hinterher der Return, den man damit erzielen kann?
Mich begeistert da alles. Erstmal die Innovation, also elektrische VTOLs, Vertical Takeoff and Landing, elektrische Flugtaxis, glaube ich, wird halt wirklich für unsere Gesellschaft was etwas sehr Spannendes sein in Zukunft, weil das halt auch dann preislich wirklich das Fliegen ein Stück weit mehr demokratisieren wird, ne? Weil Helikopterfliegen ist ja nicht finanzierbar für die meisten heutzutage, weil es halt extrem teuer ist. Aber diese Flugtaxis, die kann man dann, wird man dann wie so ein Uber oder buchen können. Und das wird dann preislich jetzt sehr ähnlich mit dem Taxi sein, was auf der Straße gerade rumfährt heutzutage. Und das finde ich halt faszinierend, was das uns auch dann ermöglicht, ne? an Commuting oder an Reiserei. Das finde ich ultra genial und deswegen hat mich das begeistert, weil es natürlich auch eine nachhaltige Mobilität ist. Und dann, klar, das Return-Potenzial auch, weil das ist echt das wäre eine Riesendisruption, ne, für die Mobilität der Luft und mit Sicherheit dadurch ein Riesenpotenzial auch.
Jetzt hast du Demokratisierung angesprochen. Vorhin hast du über das Green Tech Festival gesprochen und das Thema Nachhaltigkeit. Magst du mal kurz ein bisschen erzählen, was dich so antreibt momentan? Also was sind so die Themen, wenn man jetzt mal so in sich reinhorcht, wo du halt sagst, das sind Dinge, da möchtest du hinterher mal so deine, weiß nicht, Delle im Universum hinterlassen?
Also gerade ist jetzt Venture Capital. Venture Capital und dieser Dachfonds, den wir aufbauen, der die Basis von Rosberg Ventures darstellen wird, wo man dann viele weitere Strategien noch draufsetzen kann, weil das Interesse wirklich sehr, sehr groß ist gerade. Ich investiere viel von meinem eigenen Kapital auch auf diesem Wege. Das begeistert mich sehr, weil ich, wie gesagt, hier was echt Signifikantes aufbauen kann, das sehe ich, und wir sind da auf einem sehr, sehr schnellen Weg in Formel-1-Tempo, und da geht jetzt auch die meiste Zeit von mir rein, und das wird jetzt auch so sein in den nächsten Jahren.
Dann lass uns mal vielleicht, wir können auch den Podcast mit Philipp gerne nochmal verlinken, da hast du ja relativ ausführlich auch nochmal über deine ganzen Zugänge gesprochen. Aber
was ist denn dir da hängen geblieben in diesem Podcast? Sag mal eine Sache bitte.
Naja, also was ich sehr clever fand, war, muss ich auch mit dir gleich nochmal drüber sprechen, ist, wie du deine Marke und deine Vergangenheit nutzt, um dann irgendwie VCs im großen Stil zu akquirieren. Ne? Du hast da, glaube ich, von so einem Event, das ihr mit Porsche zusammen gemacht habt, gesprochen in den USA, ne? Wo du dann irgendwie die ganzen kleinen Perkins und sowas dieser Welt eingeladen hast. Auf einmal, ne? Ich meine, das gelingt ja auch nicht jedem. Das fand ich total clever.
Okay, cool. Ja, das ist schön zu hören. Ja. Ja, man muss ja jeder hat ja so seine Alleinstellungsmerkmale, und die muss man ja absolut ausnutzen dann auch in der Hinsicht für alle seine Projekte. Und das versuche ich, da habe ich natürlich großes Glück, weil Formel 1 und Formel 1 Weltmeister ist natürlich schon ein relativ großes Alleinstellungsmerkmal. Und die Formel 1 geht halt gerade so ab, gerade in dem Venture Capital Bereich insgesamt auch, und nicht nur in Europa, auch in Amerika. Und das ist halt echt ein Beschleuniger für unsere ganzen Themen.
Zeitgleich ist das aber auch ein Thema, weil du sagst, Alleinstellungsmerkmale, das mir auch hängen geblieben ist, nämlich, dass sich selbst jemand wie du mit so einer, sag mal, Reputation und Brand dann irgendwie schwer tut, einfach mal bei so einem Andreessen Horowitz irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Millionen, also privat zu investieren, ne? Sondern das klang jetzt eher so, dass sie dann sagen, hey, ist zwar cool, dass du bist, aber wir brauchen irgendwie mehr Werte, war, glaube ich, das Stichwort, ne?
Ja, total. Das kennt man ja nicht so, also, oder wenige kennen das, wie extremst umkämpft diese global führenden Wagniskapitalfonds sind, weil von der Anlageklasse ist das mit Sicherheit die beste Anlageklasse, wenn du in die Top-Fonds, also mehr oder weniger die beste, es gibt natürlich dann verschiedene Meinungen, aber ist es auf jeden Fall einer der Top-Anlageklassen, wenn du in die besten Fonds halt reinkommst. Ne? Und die sind halt meistens dann so um die 500 Millionen bis zu einer Milliarde groß. Es gibt natürlich auch kleinere, also das kommt drauf an. Aber und da, jeder, der da drin ist, will immer wieder neu zeichnen, die Neuauflagen. Also da geht keiner raus, weil die Renditen sind einfach so unglaublich. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, dann da reinzukommen. Die nehmen je nach Zyklus dann immer vielleicht 1 bis 3 neue Investoren dazu maximal, ja. Und die ganze Welt will da rein. Also das ist extrem schwer. Und dann auch für einen Formel-1-Weltmeister, da nehmen die zwar den Hörer ab und reden dann mal kurz, aber ich bin dann jetzt in 1 oder 2 reingekommen, aber man muss ja diversifizieren, und idealerweise muss man halt in 10 reinkommen. Und weiter als 2 bin ich dann nicht gekommen. Da habe ich überall nur Nein bekommen, ja, zu wenig Kapital und viel mehr, wo ist dein strategischer Mehrwert, den du uns lieferst? Und das ist auch dann die Geburt von Rosberg Ventures gewesen. Weil Nein mag ich generell nicht so gern, weil das ist wie zweiter Platz für mich gefühlt, und ich mag lieber gewinnen. Also dann werde ich richtig angespornt, und dann kommt der Sportlerkampfgeist kommt dann raus.
Ah ja, okay, das ist natürlich jetzt ein cooler Reflex, weil ich hätte jetzt gerade gedacht, dass jemand wie du dann irgendwie, der natürlich dann irgendwie an anderen Stellen sehr hofiert wird, wenn man dem dann die Tür vor der Nase zuschlägt und sagt, ja cool, dass du Formel 1 Weltmeister bist, aber für dich ist hier kein Platz, dass das eigentlich sich sehr, sehr fremd anfühlen muss eigentlich, ne?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich habe oft genug verloren in meinem Leben. Im Sport verliert man 99% der Zeit, aha, gefühlt, und man, nee, 90% und man gewinnt 10% der Zeit. Also da bin ich als Sportler schon sehr gewohnt, dass man Niederlagen, also ich habe gelernt, damit umzugehen und das auch als Kraft dann zu sehen, ne, weil das einfach eine unglaubliche Motivation ist, dann gewinnen zu wollen. Ne? Und das habe ich jetzt auch in meinem Businessleben als Unternehmer und jetzt auch bei Rosberg Ventures absolut. Und deswegen haben wir auch gerade so schnelle Fortschritte.
Dann lass uns vielleicht mal kurz hier abbiegen nochmal zum Thema Sportsgeist, weil auch das ist mir beim Philipp hängen geblieben. Da hast du irgendwie so sinngemäß erzählt, dass du ja jetzt quasi aus einer sehr erfolgreichen Karriere kommst, dich aber jetzt auch neu erfinden musst in der Hoffnung, dass du in 10 Jahren wieder an der Spitze mitspielst. Ne? Das heißt, das ist ja schon quasi so ein Sportsgeist, den man immer wieder abrufen können muss eigentlich, ne?
Ja, und das ist eben schwierig, weil zu akzeptieren, dass ich jetzt irgendwo von Null anfange, um dann irgendwann in 10 Jahren wieder an der Spitze von einem tollen Projekt zu sein, ist wirklich sehr schwierig. Und das begeistert mich halt bei Rosberg Ventures jetzt gerade, weil ich sehe, dass wir hier sehr schnell wirklich, ich will jetzt sagen, an die Spitze kommen können in dem, was wir machen. Und das finde ich halt echt, das ist echt klasse. Und deswegen umso mehr habe ich halt jetzt gerade, sehe ich hier ein großes Potenzial und einen großen Antrieb, hier was Großes aufzubauen.
Und gibt's denn da vielleicht eine Message, die du mitgeben kannst an vielleicht als Gründerinnen und Gründer oder an andere, also generell an Unternehmer? Also wie kann man sich diesen Sportsgeist irgendwie auferlegen, auferziehen?
Das ist genetisch. Das kann man nicht. Entweder man hat es oder man hat das nicht. Das nennt man in Englisch, nennt man das ja auch the chip on the shoulder. Ja, das, man sucht ja immer Gründer, die einen ganz großen Chip on the shoulder haben, weil das einfach dann so Wadenbeißer sind und so Arbeitstiere sind. Und das braucht man teilweise einfach. Ja, man muss aber auch schauen, dass man es nicht übertreibt. Ja, die Balance ist auch wichtig. Also bei mir zum Beispiel, ich lege schon großen Wert drauf, auch dann die Zeit für die Familie zu haben, weil das lässt mich dann in der Arbeit auch besser performen. Also Balance, das habe ich als Sportler gelernt. Sonst, das bringt auch nichts, wenn man sich dann, wenn man so hart arbeitet, dass man dann in die Nähe des Burnouts irgendwann rutscht. Wenn möglich, ist es am besten natürlich zu versuchen, dann eine gewisse Balance beizubehalten, ne? Familie, Freunde, Freizeit und so weiter.
Und diesen Chip on the Shoulder, du sagst, man sucht Gründer, die das quasi mitbringen. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie, wenn du dir Gründer anschaust, ich meine jetzt mit dem Dachfonds, da können wir dann gleich drüber sprechen, ist ja die Logik anders, aber du hast ja auch Direktinvestments gemacht. Was guckst du dir an? Suchst du dann tatsächlich irgendwie nach diesem Kampfgeist?
Ja, also Chip on the Shoulder habe ich auch ein schönes Beispiel aus meinem Sport, ja, Michael Schumacher. Der hatte dann wahrscheinlich knapp, also 700 Millionen auf der Bank, war 7-maliger Weltmeister. Kommt dann von seiner Rentenphase zurück und wird nochmal Formel 1 Fahrer bei Mercedes und war ja mein Teamkollege da. Und dann kommt er zurück mit einem Kampfgeist, ja, und mit einer Motivation, wieder alles in die Perfektion zu treiben, mit Teammotivation, ja, also mit dem Team im Urlaub fahren und Zeit verbringen und mit den Ingenieuren die ganzen Nächte durcharbeiten, fitnessmäßig auf dem absoluten Top-Niveau wieder zu sein als 41-Jähriger dann. Das war so ein tolles Beispiel, ne, von Chip on the Shoulder, genetisch, wo, das kann man ja nicht lernen, ja, und entweder das hast du oder hast du nicht, und das ist jetzt egal, ob ich Formel 1 Weltmeister bin oder nicht, ich möchte nach wie vor Herausforderungen annehmen, was erreichen, Signifikantes mit dem Team zusammen, das ändert sich nicht.
Aber gibt's trotzdem so ein, zwei Fragen, die du Leuten stellst, um rauszubekommen, ob die diesen Kampfgeist mitbringen? Also ist ja schon scheinbar eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Gründer, ne?
Ja, zum Beispiel ist natürlich oft schön so eine, wenn die Gründer auch, sehe ich relativ oft, dass die auch eine sportliche Vergangenheit haben, ja, dass sie dann auf hohem Level Tennis oder Fußball oder gerade habe ich jetzt einen Ruderer gehabt, der jetzt ein Schwungrad baut fürs Grid, für Energiespeicher im Netz, und der war dann Weltklasse-Ruderer und so weiter. Also das sind dann meistens gute Beispiele von Leuten, die dann diesen unglaublichen Ehrgeiz haben und Kampfgeist.
Und du hast von Balance gerade gesprochen und jetzt sagst du Ehrgeiz auch bei dir. Wieso eigentlich? Also man könnte doch jetzt eigentlich auch sagen, man hat jetzt so eine quasi eine Karriere, da hat man alles erreicht und jetzt können wir doch auch sagen, jetzt ist mal gut, jetzt kümmere ich mich eigentlich nur noch um Familie, Freunde und
ja, ich mag Wettkampf, ich mag was aufbauen, ich mag gewinnen, Herausforderungen annehmen, das liegt mir einfach, ja, das begeistert mich und das wird auch immer so sein. Also ich glaube, das würde mir jetzt weniger Spaß machen, jetzt einfach auf der faulen Haut zu liegen, ja, was auch schön ist, aber ich brauche dann schon noch die Seite, wo ich kämpfen kann, ob jetzt auf dem Tennisplatz, was meine neue sportliche Leidenschaft ist, oder im Geschäft. So, und du hast mich gefragt nochmal, was man fragen kann, die Gründer, um zu sehen, ob die diese Chip on the Shoulder ja, das gibt's jetzt keine direkte Frage. Das muss man rausfühlen und über die persönliche Fragen auch stellen. Ne? Persönlich, wie man Herausforderungen angegangen ist im Leben und da hört man das auch am besten raus teilweise.
Herausforderung heißt vielleicht auch dann Umgang mit Niederlagen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein
ja genau zum Beispiel. Ne? Ja. Ja. Ja, genau zum Beispiel. Ja. Mhm.
Ja. Sag mal, und trotzdem diese Balance, wie hat man sich jetzt deinen Alltag gerade vorzustellen? Du hast ja jetzt von relativ vielen Projekten gerade gesprochen. Ne? GreenTech habe ich rausgehört, das GreenTech Festival, da warst du, das habe ich auch mitgenommen beim Philipp, da warst du quasi Initiator, das ist aber jetzt nicht mehr irgendwie, weiß ich, das füllt nicht mehr Tage in deinem Monat, ne? Sondern eher so.
Ja, da bin ich halt Board Member, mhm. So kann man das am besten bezeichnen jetzt. Mhm. Aber das GreenTech hat halt auch ein tolles Team mittlerweile, da muss man jetzt nicht jeden Tag, habe ich früher gemacht. Aber muss man jetzt nicht jeden Tag mehr damit agieren, was auch gut so ist. Also Fokus ist halt wichtig. Ja? Wenn man was Größeres erreichen möchte, muss man auch fokussiert sein. Und das versuche ich jetzt auch gerade zu machen hier mit Rosberg Ventures.
Wirst du denn bei dem GreenTech Festival oft gefragt, wie das zur Formel 1 passt?
Nein, nicht mehr. Ich glaube, okay. das ist verstanden, dass ich jetzt, Formel 1 ist 7 Jahre her, ja. Und in meinem neuen Leben begeistert mich halt die Innovation rund um die Nachhaltigkeit auch, Climate Technologies. Also das werde ich nicht mehr gefragt, nee. Außer von dir. Siehst du?
Aber auch nur indirekt, ne?
Ja, aber ist ja auch, ich meine, ist ja auch okay, oder? Ja. Ich meine, wo ist denn das Problem? Ich kann ja Formel 1 Fahrer sein und jetzt gleichzeitig mich begeistern für die Innovation rund ums Thema Nachhaltigkeit und allen anderen Themen, die auch einen Beitrag zur Gesellschaft halt leisten.
Mhm. Ist auch ein großes Festival, von dem hier wirklich viele schwärmen, muss man sagen. Ne? Das hat sich echt einen starken Ruf erarbeitet. Welche Rolle spielen da Startups und oder auch Innovationen und vor allem auch, wie passt das in den ganzen, sagen wir, Rosberg Ventures Kosmos rein?
Startups spielen auch eine Rolle beim GreenTech Festival. Wir haben also ein eigenes Modul für Startups, wo die Startups dann mit den Investoren sich austauschen können. Und das funktioniert auch super gut, ja. Und da freue ich mich auch immer drauf, weil da lernt man immer echt spannende Startups kennen und das ist sehr, sehr wertvoll.
Okay, aber Direct Investments, also jetzt, dass du direkt in Startups investierst, das machst du eigentlich jetzt weniger ab heute, ne, wenn ich es richtig verstehe, sondern ihr macht jetzt primärer Fokus ist der Dachfonds.
Nee, das läuft parallel. Läuft parallel und ist komplementär, weil ich co-investiere da, gerade so in der sehr frühen Phase von Startups, das nennt man Seed Stage, mit kleinen Angel-Tickets, also so im Kleinen, ne, in der Welt der Angels, also das ist dann so der mittlere, fünfstellige 1000-Bereich. Also das ist nicht klein, aber in der Welt des Venture Capitals kann man das als klein bezeichnen. Und da mache ich dann ein Startup im Monat generell. Wow. Und immer co-investieren halt auch mit diesen global führenden, etablierten Wagniskapitalfonds aus Europa und noch ein paar mehr in Amerika, weil die können natürlich auch, die haben natürlich die Fähigkeit, auch eine noch bessere Due Diligence und so zu machen. Also das ist mit Sicherheit smart, mit denen zu co-investieren. Die sehen viel mehr Deals als ich pro Tag und haben da natürlich eine viel, viel größere Erfahrung. Da versuche ich das also mit denen meistens zu machen. Und das ist halt komplementär, weil die natürlich dann auch unsere Targets sind mit unserem Dachfonds, weil wir gerne zu denen, also natürlich die Fonds von denen zeichnen möchten. Mhm. Also das daher ist das sehr komplementär.
Ist das, um sich abzusichern, also weil du an diese, sag mal, Dachfonds-Strategie dann nicht, ist das dann, also weil ich hatte neulich hier schon mal einen Fonds, die sich aufstellen, mit, sag mal, sie machen Direct Investments und Fund-of-Fund-Logik, ja. Ja. Habe ich so noch nicht gesehen in der Vergangenheit. Ist das jetzt eine neue Strategie, um quasi vielleicht ein bisschen Risiko rauszunehmen oder Risiko zu diversifizieren?
Ja, klar, im Venture-Bereich ist es ja so wichtig, eine Diversifizierung hinzubekommen und das Risiko dementsprechend dann zu mindern. Ne? Mhm. Das ist mit Sicherheit die beste Art und Weise, diese Anlageklasse anzugehen. Also nur in einen Fonds zu investieren oder geschweige denn dessen nur in ein Startups ist mit Sicherheit der falsche Weg. Wenn man jetzt an Vermögensanlage und Rendite denkt, ja, wenn man jetzt an Passion denkt, dann kann man auch nur ein Startup machen, ist ja auch okay. Also man muss diese Anlageklasse diversifiziert angehen. Und es gibt die besten Investoren der Welt, ja, und da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt einer der besten Startup-Investoren der Welt bin, ja. Also das wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Und deswegen ist es halt mit Sicherheit smart, als Dachfonds zu agieren und das Kapital diesen besten Investoren der Welt zu geben, dass die das anlegen in die Startups, ja, weil wie gesagt, die einfach einen unglaublichen Dealflow haben, unglaubliche Erfahrung und ich bin überzeugt, dass das die beste Art und Weise ist, in die Anlageklasse zu diversifizieren und die bestmögliche Rendite dann auch zu erreichen. Ich muss aber sagen, dass wir haben noch einen ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal mit Rosberg Ventures und gerade mit dem Dachfonds. Große Wichtigkeit für uns ist halt die Investoren, mit denen wir das zusammen machen, also die auch in unseren Dachfonds investieren. Ja, das sind halt gerade die Familien, die jetzt da aktiv hinter den deutschen, einflussreichen deutschen Familienunternehmen stehen, weil unser Anspruch ist, gerade diesen Familien und Familienunternehmen zu ermöglichen, einen viel besseren Zugang zu bekommen zu den weltweit führenden Startups. Weil die sind auch haben das Bedürfnis gerade in der Transformation, ja, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Robotics und die ganzen Themen, die jetzt kommen. Und da können wir halt enorm unterstützen, weil wir haben so einen riesen Überblick über wie gesagt dann 2000 Startups, die besten unserer Zeit. Und da können wir dann mit dieser Vernetzung unglaublich unterstützen. Und das ist dann Win für die Familienunternehmen, Win für die Familien natürlich sowieso von der Rendite und dann Win auch für die Startups, weil die haben natürlich die Möglichkeit, hier auch neue Kunden dann zu gewinnen. Ja. Mhm. Und das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal von uns, was auch dann uns diesen Zugang zu den Fonds ermöglicht. Weil wir einen richtigen Mehrwert bringen, ne, neben dem Kapital, weil Kapital brauchen die weniger, sondern die brauchen einen Mehrwert.
Und dann aber aus Sicht dieser Familienunternehmen, ich finde das ja total plausibel. Zeitgleich, man sagt ja in der Startup-Welt immer cut out the middleman, ne? Das heißt, hier kommt ja jetzt quasi mit dir jemand dazwischen, der aber wahrscheinlich aus Überblicksgründen auch total Sinn macht. Ist das aber dann hinterher auch der Mehrwert, den die suchen? Also die Familienunternehmen, dass sie sagen, hey, wir geben dir gern unser Geld, nicht wegen der Rendite alleine, sondern eigentlich, weil wir diesen Zugang und Überblick haben möchten?
Das ist also erstmal gestartet von der Rendite aus. Mhm. Aber dann des Weiteren ist es natürlich sehr spannend und relevant für die Familienunternehmen, also für die Unternehmen, wo die ihr Interessen drin haben, ne? Und mhm. Das ist ein klarer, zusätzlicher, großer Mehrwert, was manche mehr ausnutzen wollen als andere. Und das ist halt das, also sehr, sehr Spannende. Und wir sind halt schon sehr interessant positioniert, weil wir mit unserem Dachfonds, wie gesagt, halt diesen indirekt investiert sind. Auch wir sind ja indirekt investiert in diese 2000 Startups. Mhm. Und das ermöglicht auch uns einen warmen Zugang, uns zu erarbeiten zu egal welchen Startups fast. Und das ist halt schon dann sehr spannend. Und natürlich ist dann eine weitere Strategie, dass man auch darauf aufbauen kann, dass man dann auch die Möglichkeiten erarbeitet, dass man ja direkt investieren kann in die Startups, die man selber rauspickt von dieser großen Übersicht. Ja? Und das sind halt alles dann weitere spannende Ansätze, die man in Zukunft oder die wir erweitern werden, ja. Und das ist halt, also da kommt richtig mega Sachen da auf uns zu.
Wie hast du eigentlich die Zielgröße von 75 Millionen definiert? Also welcher Logik folgt die?
Das ist ausgerechnet in der Annahme, was wir für Allokationen sichern können in der absoluten Weltklasse an Fonds, weil die so umkämpft sind. Es kommt drauf an, manchmal muss man mit einem Minimum kommen von 5 Millionen oder sogar 7, 10 Millionen. Mhm. Und manchmal kriegt man nur ein paar Millionen. Ja, also es kommt auch drauf an, von einem Fonds zum nächsten. Aber wir haben uns dann das ausgerechnet, dass um eine sehr schöne Diversifizierung hinzubekommen in Fonds von mehr wie 10 VC-Firmen, ist das eine adäquate, optimale Größe. So haben wir uns das ausgerechnet und strategisch aufgebaut.
Was macht denn so ein Top-Fonds eigentlich aus, in den ihr rein wollt? Also ich meine, man kennt diese ganzen großen Namen, aber jetzt mal vielleicht auch angenommen, ihr kommt jetzt nicht in jeden rein. Du hast beim Philipp ja auch gesagt, du kannst jetzt nicht über Namen sprechen, wo ihr zeichnet aus NDA-Gründen, aber nichtsdestotrotz, was sind so Kriterien, nach denen du guckst?
Also bei uns sind die erstmal etabliert, ja, das ist die Basis für unser Dachfonds. Und haben dementsprechend auch einen Track Record, weil im Wagniskapitalbereich interessanterweise ist das viel extremer, dass die Fonds, die in dem jetzigen Zyklus die Gewinner sind, haben eine mehr wie 75-prozentige Chance, dass die im nächsten Zyklus weiterhin die Gewinner bleiben werden. Mhm. Das ist in anderen Bereichen wie jetzt Private Equity oder so viel weniger. Da ist ein viel größerer Churn an Gewinner, also viel größere Änderungen an wer die Gewinner sind. Und das vereinfacht das auch für uns und macht das halt ja einfacher, dass wir sagen können und das smart ist, halt über diese etablierten Firmen zu gehen als Basis, ja, weil die werden mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhin die Gewinner bleiben, weil die besten Gründer die Nähe zu diesen etablierten Firmen nach wie vor suchen, weil die einfach so viel Mehrwert den Gründern geben. Die sind erstmal ein Stempel für die Gründer, ein Erfolgsstempel, was dann zu weiteren Vorteilen führt bei der Talentakquise und so weiter. Mhm. Wenn ein Andreessen Horowitz investiert, ist es einfacher für das Startup, Talente zu akquirieren, ja, weil die Talente dann auch sehen, okay, Andreessen hat hier eine Due Diligence gemacht, die sind begeistert, haben investiert. Das gibt uns Sicherheit. Mhm. Kundenakquise, auch Kunden gucken drauf, welche Fonds sind bei denen auf dem Cap-Table. Und nicht nur das, eine Firma wie Kleiner Perkins haben halt auch operativ eine unglaubliche Unterstützung, sind im Board drin und unterstützen täglich, ja, also mit Go-to-Market-Strategies und allem drum und dran. Und das sind halt enorme Vorteile, weswegen die Gewinnerfonds mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gewinner bleiben. Und dann enorm wichtig bei uns ist auch Referenzen. Also das ist eine Stärke von uns, weil wir haben mittlerweile ein großes Netzwerk und weil, wie gesagt, halt jeder mal für 10 Minuten mal mit mir wenigstens sprechen würde, ja. Mhm. Und deswegen sind wir halt mit Referenzen auch extrem stark unterwegs. Und unser Netzwerk erweitert sich gerade so rasant auch, wirklich zu in jeder Hinsicht. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man über Referenzen dann geht. Ja, Referenzen von den Gründern, Referenzen von anderen Investoren, die seit 20 Jahren in Fonds investieren.
Also Weiterempfehlung heißt das in dem Fall, oder?
Ja, genau, Weiterempfehlung. Oder sogar Weiterempfehlung von Gegnern, ja. Ich frage immer, hey, wer sind denn eure drei Top-Gegner?
Ah.
Und das ist halt schon extrem wichtig, dass da viel Energie reinzustecken, ja, in diese Weiterempfehlungen zu suchen.
Und jetzt sag mal, wenn du jetzt Kapital suchst, wie ist denn da gerade die Stimmung so insgesamt, ne? Du sagst gerade mit Familienunternehmen, ich vermute mal, viele von denen haben ja jetzt in dieser wilden Zeit 2021 auch Geld verloren, ne? Ist die Stimmung gerade so, dass sie sagen, wir sind offen für neue Experimente, oder würden die sagen eher, mach du mal deinen zweiten, dritten Fonds und dann lass uns mal auf die Zahlen gucken?
Nein, ich bin da sehr dankbar, weil die Stimmung, die ich halt wahrnehme, ist halt, dass das Interesse an so einer diversifizierten Zugang zu der Top-Liga im Venture Capital sehr breit da ist, ja, weil das halt etwas ist, was auch das haben extrem wenige in Europa, mhm, diesen Zugang. Und somit treffe ich da meistens auf sehr offene Türen, ja, und das ist halt echt, das begeistert mich halt auch, dass ich mit dem Thema dann sehr seniorisch da auch direkt schon das besprechen kann und großes Interesse immer finde, auch bei den Familien. Das ist halt super klasse. Und dementsprechend, ja, ich meine, wir haben ja jetzt wieder mal 30 Millionen für ein First Close sammeln können in wenigen Monaten, ja, seitdem wir live gegangen sind. Und und bald starten wir jetzt auch, dass wir anfangen, uns Interessen zu sammeln für einen zweiten Close. Und dann
was heißt
Ende
das,
des Jahres
Interessen sammeln für einen zweiten Close. Das heißt, ihr wollt ihn nochmal erhöhen, den Fonds, oder?
Ja, also wir haben jetzt 30 Millionen First Close, mhm, und wir gehen ja auf 75 Millionen.
Ach so, und Second Close meinst du? Okay. Mhm.
Genau. Und da gehen genau.
Ja.
Und also wir staffeln das, oder wir machen das synchron mit dem Tempo, in dem wir Fonds zeichnen.
Mhm.
Ja, also wir brauchen gerade noch nicht mehr wie 30, weil die Fonds kommen erst mit der Zeit zum Markt. Die kommen ja nicht alle gleichzeitig. Mhm. Und man diversifiziert auch über einen 2-Jahres-Zeitraum, damit man einen Zeitraumdiversifizierung auch noch mit reinnimmt. Das ist der Vorteil von so einem Dachfonds auch. Und dementsprechend gehen wir dann bald in Richtung Second Close, um das im Parallel dann, weil dann weitere Fonds wieder auf den Markt kommen, die wir zeichnen wollen.
Und sag mal was zum Geschäftsmodell, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ist das dann hinterher, du verdienst an der Upside hinterher? Das heißt, wenn so ein Fonds dann irgendwie, keine Ahnung, sich verdreifacht oder ihr gebt Garantien ab, und wenn er sich mehr als verdreifacht, dann bekommst du da irgendwie eine Provision dafür? Oder ist es die Management-Fee, oder ist es hinterher sowieso nicht das Thema, mit dem du hinterher deine Rente,
Da habe ich eine schöne Antwort. Mein Geschäftsmodell ist, dass ich selber hier sehr viel unseres Vermögens halt investiert habe, ja, also mehrere Millionen. Und mein Geschäftsmodell ist, die Rendite, die ich durch diese Strategie hier und durch Rosberg Ventures ermögliche für auch unser eigenes Kapital, mhm, ja, und da erhoffen wir uns natürlich eine ganz, ganz tolle Rendite. Und das ist das Geschäftsmodell letztendlich. Das ist die Rendite auf meinem eigenen Kapital.
Das heißt, du nimmst andere einfach Huckepack bei dir mit, ja? Also das klingt ja auch super.
Ja, Huckepack, aber damit ich mit meinem eigenen Kapital auch viel besser investieren kann. Weil wie gesagt, ich habe ja anfangs gesagt, alleine bin ich nicht weit gekommen. Mhm. Aber weil ich jetzt zu den Fonds ankomme und sage, wir sind eine Gruppe an sehr strategisch relevanten Familienunternehmen aus Deutschland raus und auch ein paar in Italien jetzt. Das trifft auf große Resonanz, weil dieses Netzwerk fehlt den vielen von den Fonds. Ja, dieses warme Netzwerk, dass man da wirklich dann für die Startups Zugang zu den Unternehmen bekommt und dann Austausch stattfindet. Das ist etwas, was immer noch ausgebaut werden kann. Ne? Und die Fonds finden so einen Ansatz echt klasse, so ein strategischer Mehrwert. Und das ist halt, da profitiert mein eigenes Kapital jetzt halt von dieser Strategie davon, weil wir zusammen halt diesen Weltklasse-Zugang gewährleisten können. Mhm. Und so, dann natürlich haben wir auch keinen Anteil an der Rendite, also wir haben keine Performance-Fee, gerade um die Kosten und alles sehr, sehr überschaubar zu halten. Aber haben dann eine Management-Fee natürlich eingeführt, um die Kosten zu decken. Und eines Tages kann das mit Sicherheit auch eine Profitabilität darstellen. Das ist ja dann auch gerechtfertigt. Aber anfangs ist das ein Kostendecken.
Und wenn du sagst, alleine bin ich nicht weit gekommen, du hast ja vorhin von deinen Direct-Investments gesprochen. Das wäre jetzt kein Weg gewesen, den noch mehr auszubauen stattdessen. Weil ich kann mir ja vorstellen, da begrüßt man dich mit Kusshand eigentlich, ne? Wenn du dann in so ein Cap-Table rein möchtest. Und dann
ja, mit Kusshand, aber nur mit einem ganz kleinen Angel-Ticket. Sobald man dann sobald man jetzt zum Beispiel mal 100.000 machen wollte, da wird es dann schon richtig schwer.
Ach ja.
Weil dann nimmst du schon von dem Lead-Investor einen Teil des Kuchens weg langsam. Und das akzeptieren die nicht. Ja? Also ich komme rein, ja, auch nicht einfach. Ich muss sehr kämpfen sogar, um so einen mittelstelligen, fünfstelligen Betrag reinzukriegen. Muss ich in den Top-Startups sehr kämpfen und meinen Mehrwert wirklich klar darstellen und dann auch liefern. Ja? Also das manche verlangen wirklich, dass ich auch aufschreibe, wie werde ich unterstützen, und die messen mich dann auch daran. Weil diese Weltklasse-Startups, die können sich echt aussuchen, wer investiert. Mhm. Also das ist eine unglaubliche Nachfrage. Wenn du ein herausragender Gründer bist, idealerweise schon ein Riesenunternehmen gegründet hast und einen Exit hinter dir hast oder sonst welche, oder bei Google Vice President warst oder was weiß ich, da reißen sich die Investoren drum, da reinzugehen. Also das ist sehr, sehr schwierig. So, aber jetzt, das ist Passion, klar, mit den Gründern, Angel Investing, aber jetzt für eine Vermögensanlage habe ich mir schwer getan, ja, meinen eigenen Weg da alleine zu gehen. Mhm. Weil ich habe nicht die Möglichkeit, ja, die Due Diligence, die Erfahrung auch nicht, da wirklich dann jetzt die 30 so perfekt auszusuchen, dass da echt ein Potenzial und Renditenpotenzial dann auch die relevant ist für eine Vermögensanlage. Aber wie gesagt, das kann man jetzt auf den Dachfonds dann irgendwann draufbauen, weil dieses Co-Investieren natürlich mit den weltbesten Wagniskapitalfonds, das ist natürlich schon spannend, weil das reduziert dein Risiko sehr. Und da kann man dann schon einen tollen Weg bauen, aber das ist dann eine Zukunftssache.
Es gab bei Philipp Westermeier auch einen tollen Podcast mit Mario Götze. Der macht ja auch sehr, sehr viele Investments. Der ist da aufgetreten wie ein Investment-Profi, finde ich. Ne? War für mich sehr überraschend, weil ich das einfach gar nicht wusste vorher. Und der wurde so ein bisschen nach seinen Vorbildern gefragt. Und ich meine mich zu erinnern, es war dann so Serena Williams und sowas, die dann irgendwie so richtig große Fonds auch nochmal irgendwie aufbauen. Hast du Vorbilder?
Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen, gerade im Wagniskapital, ja. So ein Ashton Kutcher, Serena Williams, würde ich eigentlich mitgehen, ja. Aber ich gehe meinen eigenen Weg, ja, wie man ja gerade sieht. Ja. Und das wird auch jetzt sehr rasant vorangehen.
Und Rosberg Ventures dann nochmal vielleicht, um mal deine Frage von vorhin nochmal aufzunehmen, die du gerne stellst. Wer sind denn da aus deiner Sicht die Top 3 Gegner?
Wir haben jetzt nicht wirklich direkte Gegner. Es gibt natürlich wenige ganz, ganz große, die auch Dachfonds auflegen. Aber das ist anders. Ja, wir sind mit der Größe unseres Fonds sehr spannend positioniert, auch weil wir die Möglichkeit haben und es für uns auch relevant ist, manchmal mal nur 3 Millionen Allokation zu nehmen in einem Fonds, weil das auch schon da fast ein 5% von unserem Dachfonds ausmacht, ja. Mhm. Und während ein enorm großer Dachfonds, die sind meistens bei 1 Milliarde oder so, die würden so eine kleine Allokation dann nicht mal anschauen. Mhm. Aber das ist eine verschwendete Möglichkeit, weil viele der etablierten Topfonds sind halt auch kleinere Fonds und viele Möglichkeiten, und oft kommt man nur in weitere Fonds rein mit erstmal kleineren Allokationen, die für uns sehr relevant sind, aber für die Megadachfonds, die wenigen ganz großen, jetzt völlig irrelevant sind, und da würden sich auch gar keine Mühe geben. Also wir sind viel agiler, flexibler und dementsprechend in der Qualität des Zugangs können wir die übertreffen. Und nicht nur das, sondern das Ganze, ich meine, auch den Zugang jetzt zu den Direct Investments, zu dem persönlichen Austausch, zu dem Feedback, Reporting und so weiter, da sind wir halt komplett persönlich auf einer persönlichen Ebene unterwegs. Das ist halt auch ein ganz anderer Ansatz. Ja, oft sind so Dachfonds, das sind dann so eher so eine Blackbox, wo du dann investierst und hoffst dann, dass du nach 10 Jahren draufschaust und da was Gutes dabei rausgekommen ist. Ich sag's jetzt ein bisschen übertrieben. Aha. Und bei uns natürlich auch diese Weiterentwicklung da, dass man dann in die Direct Investments reingeht mit den Startups und so, das sind halt sehr spannende Ansätze, die uns echt dann unterscheiden werden, ja, und also daher haben wir jetzt nicht unbedingt so den direkten Wettbewerb, und wir sind auch extrem kompetitiv von den Fees, das habe ich ja vorher erläutert, weil mein Geschäftsmodell ist nicht kommerziell Fees als Startpunkt, sondern mein Geschäftsmodell ist, ich möchte mein eigenes Kapital hier auf diesem Weg investieren und da Renditen erzielen. Mhm. Und Startups auch unterstützen auf diesem Wege, Innovationen fördern. So, und das ist halt, das sind halt eher andere Ansätze, wie gesagt.
Ich hätte fast erwartet, dass du es noch ein bisschen abstrakter nimmst, ne? Also jetzt direkt ist klar, dann gibt's andere Dachfonds, aber ich hätte jetzt vielleicht gedacht, andere Assetklassen oder vielleicht auch, ich weiß nicht, so große Family Offices, dass die vielleicht sogar im Verbund, dass die sowieso schon starke Netzwerke haben und sagen, sie brauchen eigentlich niemanden, weil sie
Es gibt's nicht.
Gibt's nicht?
Nicht in dem Weltklassefondsbereich. Oder sehr wenig.
Ah, das ist immer eine echte Lücke dann eigentlich, ne? Wirklich.
Ja, eben. Deswegen sind wir ja gerade so begeistert und bewegen uns auch so schnell hier. Aha. Also das gibt's ja sehr, sehr wenig. Das ist ja auch etwas, was ich ein bisschen schade finde, dass wir in Deutschland, gerade in Deutschland, das so ein bisschen verpasst haben, da uns diesen Zugang zu sichern über die Zeit. Das ist alles so, das dauert, bis man sich da die Zugänge sichert. Aber wir haben einen sehr, sehr kleinen Anteil nur an den ganzen weltweit führenden Wagniskapitalfonds, ja, aus Europa gestartet und so weiter. Da haben wir einen relativ kleinen Anteil aus Deutschland raus. Und das ist schade und das möchte ich halt ändern.
Und vielleicht das nochmal so als Brücke zu deiner internationalen Sicht auch. Du siehst ja, sag mal, weltweit Dinge, aber vor allem dann USA, wahrscheinlich Europa. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, hier hat Deutschland wirklich was verpasst oder hier laufen wir Gefahr, was zu verpassen? Also gibt's Dinge, die wir schneller machen?
Ja, ich war gerade in China jetzt letztes Wochenende. Aha. Fürs Formel-1-Rennen. Und da, dann habe ich mich schon erschrocken, ne? Also, weil ich bin jetzt die Autos da gefahren, die Elektroautos, wo man ja so ein bisschen in der Presse von liest, ja. Also ich bin da das Xiaomi gefahren, das ist halt Zwischending zwischen Porsche Taycan und Model S, vom Aussehen her, von allem her. Und vor ein paar Jahren, vor 5 oder 10 Jahren, waren das Klapperkisten. Mhm. Mittlerweile sind das wirklich hochqualitative Autos in jeder Hinsicht. Batteriemanagement, Reichweite, Qualität innen, sogar autonomes Fahren. Also wir sind komplett autonom mit dem Auto durch ganz Shanghai in dem Hauptverkehr gefahren. Nicht einmal da das Lenkrad berührt. Also das ist schon, und da, das hat mich schon erschrocken. In erster Linie erstmal für eines der wichtigen Märkte für unsere deutschen Hersteller, das ist ja China. Da sehe ich echt riesen Kopfschmerzen, weil die überrollen da den Markt, echt die Local Player. Die stampfen neue Autos und neue Hersteller stampfen die raus innerhalb von 3 Jahren. Von null mit Factory aufbauen, Produktionsstätte aufbauen, Marke launchen, komplett neu Auto launchen, bis hin zu riesen Autostückzahlen produzieren, alles innerhalb von 3 Jahren, von der Idee bis zur riesen Stückzahlproduktion und dann hunderte Tausende von Autos direkt auch verkaufen, innerhalb von 3 Jahren. Das ist eine Geschwindigkeit und eine Qualität, das war echt erschreckend.
Aber was machen die jetzt besser als wir? Also ist das dann hinterher, weil die als Nation diesen Sportsgeist haben, von dem du vorhin gesprochen hast? Oder ist es die Regulatorik oder ist es der Zugang zu Talenten? Oder was machen die? Weil die Potenziale sind ja hierzulande auch da eigentlich, oder?
Natürlich der Preispunkt dann letztendlich. Ja, dieses Auto, was ich gerade angesprochen habe, das kostet da unter oder es kostet 30.000 Euro. Hm. Nach steuerlichen Vorteilen noch und so. Mhm. Aber trotzdem, 30.000 Euro kostet es da im Kauf. Mhm. Ja. Und da kannst du ja dann als deutscher Hersteller, kannst du ja nicht mehr mithalten mit dem, wie willst du denn da noch Geld verdienen? Mhm. Und das ist halt, weil die natürlich billiger produzieren können, natürlich auch in der Batterieherstellung. Das ist ja gerade, da ist ja China weltführend. Und Batterie ist eines der teuersten Komponenten von so einem Elektroauto. Auch da sind die halt in den Kosten her sehr, sehr kompetitiv. Und das sind halt die ganzen Vorteile, die haben. Ja. Und boah, also ich weiß nicht, wie wir da, weil die kommen ja auch bald nach Europa jetzt alle. Mhm. Immer mehr. Man sieht ja schon die ersten Läden, die aufmachen und die ersten Autos, die chinesischen, die verkauft werden. Mhm. Enorm schwierig, sich da die Vorteile beizubehalten, ne? Weil sogar jetzt Fahrdynamik oder so. Ja, klar, es ist noch nicht bei 100% wie ein deutscher mit AMG Mercedes oder so, aber sind auch nicht mehr weit weg. Also, das ist ja echt besorgniserregend.
Trotzdem dachte ich jetzt eigentlich eher so, weil du ja die VC-Brille aufhast, dass du irgendwie da auch nochmal gucken oder vielleicht uns mitteilen kannst, was du in den USA siehst, was man vielleicht in Europa noch braucht oder vielleicht auch Dinge, die hier besser sind. Das kann ja auch andersrum sein. Ne?
Also in USA, erstmal aus Investorensicht her ist halt einfach, das wissen wir ja, viel mehr Kapital steht da zur Verfügung. Deutschland hängt auch echt hinterher, wenn wir jetzt gucken, was unsere Gross Domestic Product, was ist das? Wirtschaftswert oder wie nennt man das? Wirtschaftsgröße, mhm. Deutschland im Vergleich zu Wagniskapital Deutschland, da sind wir auch in Europa nur 11. Land, mhm. nach vielen anderen Ländern. Also, und gerade wenn man dann im Vergleich zu Amerika guckt, ich meine, die haben mehr wie 2,5 Mal mehr Kapital insgesamt als Europa in Amerika zur Verfügung. Und das ist halt ein enormer Beschleuniger dann für die ganze Innovation und so. Also das fehlt uns. Ne? Und gerade im Bereich von Pensionsfonds und Versicherungsfonds in Deutschland, dass die da so konsequent Wagniskapital nicht erlauben, mhm. ist auch echt mal, das ist einfach falsch. Man könnte ja wenigstens mal anfangen und sagen, okay, du darfst eine kleine Menge wenn du es schaffst, in die Top-Liga des Wagniskapital reinzukommen, dann ja, darfst du da eine kleine Allokation zeichnen. Ne? Mhm. Das könnte ja schon mal ein Anfang sein, ja, da kannst du ja dann auch nichts falsch machen, aber das komplett zu verneinen bei den meisten. Ist mit Sicherheit jetzt nicht der richtige Weg für keinen, nicht für die Renditen von denen und auch nicht für unsere Innovation in Europa. Also das ist zum Beispiel etwas, was natürlich schade ist und ich hoffe, dass sich da auch was tut. Und dafür versuche ich mich auch ein bisschen einzusetzen. Ne? Man muss ja dafür Aufmerksamkeit generieren für das Thema. Weil das ist nicht, wenn man das diversifiziert angeht, dann ist das nicht, darf man das nicht als hohes Risiko sehen, wenn man das diversifiziert angeht und auch zeitlich diversifiziert.
Wäre eigentlich jetzt ein schönes Schlusswort, aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil du vorhin das so zwischen den Zeilen schon ein paar Mal angedeutet hast, dass ihr mit Rosberg Ventures dann noch mehr vorhabt, ne? So klang das zumindest durch.
Ja, absolut, ja.
Magst du nochmal so, keine Ahnung, Vision, 5 Jahre, wo steht ihr in 5 Jahren, was passiert bis dahin alles?
Nee, also das wäre jetzt der falsche Moment, da jetzt immer noch weitere Strategien. Wir sind jetzt fokussiert erstmal die neue Weltmeisterschaft, wie ich das gerne sage, zu gewinnen hier als Dachfonds. Aha. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und dann, ja, wie gesagt, also diese Investitionen, die Direct Investments und dieses Brückenbau, ne? Also ich möchte wirklich, dass wir da extremen Beitrag aufbauen, ne? In diesem Brückenbauen von den Familienunternehmen zu den Startups. Das ist für mich extrem wertvoll und wichtig.
Super. Ich glaube, Philipp hatte auch gefragt, wer sich bei dir melden darf oder ob noch Interessenten sich melden dürfen. Da hast du gesagt, wie hast du es, glaube ich, Profis und er auch, ne? So hast du es, glaube ich.
ja, Profi-Investoren, die wirklich einen Mehrwert auch bringen können zu dieser Mission. Da bin ich immer offen für Gespräche.
Super. Nico, da hat es mir großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee, würde ich nicht sagen. Vielen Dank, dass ich am Start sein darf hier.
War großartig. Lieben Dank. Dann bis zum nächsten Mal.
Also, ja, ciao.
Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.